dieses Hinterfragen ist der wichtigste Ablauf in der Entwicklung eines Gerichtes. Und wenn, also wir versuchen Menüs und Gerichte auch immer zusammen zu kreieren im Team. Und wenn einer kommt und sagt, das habe ich schon mal gemacht, dann wird die oder wir haben in dem Laden, wo ich vorher war, haben wir das so und so gemacht, dann wird die Idee aber sofort ad acta gelegt, weil wir schon irgendwie versuchen, was Neues zu kreieren auch.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Das erste Mal dieses Jahr nicht aus Bayern, sondern ich habe das Bundesland verlassen und bin mal wieder in Thüringen. Ich habe Thüringen jetzt fast durch. 3 von 4 Restaurants, eins fehlt noch. Da war ich allerdings schon in der Küche mitgestanden, weil sie sich gerne in der Küche teilen. Das schaffen wir aber auch noch. Heute bin ich für euch in Erfurt im Restaurant Clara und dort kocht Christopher Weigel und er ist auch mein heutiger Gast. Deswegen sage ich Hallo und Servus, Christopher.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann oder dass du hier bist bei uns im schönen Erfurt.
Ja, du kommst ja gar nicht von hier, sondern du bist ja zugezogen.
Genau, zugezogen vor jetzt 4 Jahren hierher, aus Hamburg gebürtig, vorher 2 Jahre auf Sylt gewesen. Und aber glücklich angekommen und froh hier zu sein.
Ist aber schon eine Challenge. Also du hast ja mit Hamburg so die Millionenstadt oder eine Millionenstadt, sage ich jetzt mal. Ob es die ist, den musst du beurteilen, aus deiner Sicht wahrscheinlich schon. Dann Sylt und jetzt Erfurt. So, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat Erfurt?
Ein bisschen mehr als ein Zehntel von Hamburg, also knapp 200.000. Also ein bisschen mehr als 200.000. Aber super entschleunigend. Man hat halt diesen gesamten Stadtcharakter, alles, was man braucht, und eine wunderschöne Altstadt, was im Übrigen in Hamburg so ein bisschen zu vermissen ist, so finde ich. Aber eben auch irgendwie alles so ein bisschen entschleunigter und entspannter als jetzt in einer Großstadt.
Vermisst du was an Hamburg?
Alles. Jeden Tag alles. ist die schönste Stadt Deutschlands. So.
Wo würdest du die Unterschiede zwischen allen drei sehen? Also Hamburg, Sylt, Erfurt?
Die Menschen tatsächlich. Man sagt ja doch, man muss damit umgehen können, sage ich mal, weil wir Norddeutschen sind ja doch ein bisschen kühler und ich möchte nicht sagen unfreundlicher, weil das sind wir nicht. In Hamburg würde nie jemand auf dich zukommen, oh, moin und hallo und so, den du nur flüchtig kennst, da wird mal zugenickt, das reicht und hier ist das einfach ein bisschen anders.
Bist du gut integriert?
Ich denke, ich hoffe. So. Ja, schon. Also Erfurt ist ja auch eine wunderbar schöne, weltoffene Stadt. Also dadurch, dass es auch eben eine Studentenstadt ist und so weiter, denke ich, man ist hier auch gut angekommen. Und was hier unglaublich gut ist, ist auch die Community zwischen den Gastronomen einfach.
Okay, das heißt, ihr seid alle gut vernetzt?
Definitiv. Also es gibt so, also alle, die sich so in einer Riege befinden, sage ich mal, sind wirklich gut vernetzt. Also es gibt hier niemanden, der dem anderen das nicht gönnt, sondern wir schieben uns auch Gäste hin und her. Oder wenn denn tatsächlich mal bei mir irgendwie ein Trüffel zu wenig ist, dann gehe ich auch mal rüber zum Kollegen und frage, ob die was übrig haben. Das funktioniert alles sehr gut. Also es gibt den einen oder anderen Ausreißer, sage ich mal, der so sein eigenes Süppchen kocht, aber auch da ist kein schlechtes Verhältnis oder sowas. Also die Community ist schon echt richtig gut.
Jetzt hast du, wir haben ja schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht, mir vorhin erzählt, du hast hier so deine Probleme, deine Baustellen, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt in Thüringen hier so sagen darf, aber bei uns hört ja ganz Deutschland zu, dein Problem mitlösen.
Ja, aber das ist ja nur mein persönliches Problem, mein persönlicher Gusto. So, wie viele andere gehobene Köche auch, habe ich generell ein Problem mit Kartoffeln, also in der Zubereitung. Und Klöße ist nicht meins. Also ich habe hier auch bisher erst ein Restaurant gefunden, wo mir die geschmeckt haben. Ansonsten ist es immer so, dieser Kartoffelklos, so eine schleimige Angelegenheit und nichts Konsensuelles. Also einfach nicht mein persönlicher Gusto.
Woran liegt es, dass Kartoffel so ein No-Go, also ich nenne es jetzt mal No-Go-Produkt, so ein Produkt ist, wo sich viele schwer tun?
Ist ja einfach das... Also bei uns in der Küche hat das mehrere Faktoren. Also einmal gaukelt die Stärke der Kartoffel so ein bisschen Freude vor, also blockiert die Serotonin-Rezeptoren im Gehirn. Dementsprechend macht dich das Grundessen nicht so glücklich. Und zweitens, wenn du bei uns im Restaurant isst, 8 Gänge, 7, 8 Amüsköl, 5 oder 6 Petitfours, so, ist wenig Platz für Kohlenhydrate.
Und du hast ja schon was gelernt hier in Thüringen noch. Soße muss sein.
Ja, Soße, viel, immer. Also generell finde ich das lobenswert und auch gut und auch ein Thema. Wir haben zum Beispiel auch nur, also 80% bei uns im Menü sind tiefe Teller, Schalen und so weiter, weil Soße tatsächlich ein Thema ist, was das Gericht eben über, also über die gesamte Dauer des Essens auch trägt. Aber hier manchmal auch schon zu viel. Also es tut mir dann auch immer leid, wenn ich selber irgendwo in so einem Landgasthaus sitze hier und es wird noch eine Kanne mit Soße auf den Tisch gestellt und am Ende geht der Rest so zurück, weil ein Gericht kann auch nur so viel Soße tragen, wie es eben kann.
Ansonsten hättest du wahrscheinlich schon fast eine Suppe.
Ja.
bist du hier auch schon mal irgendwo in ein Fettnäpfchen getreten?
Ich könnte mich nicht erinnern. Also bestimmt, aber dann wurde ich wenigstens nicht darauf angesprochen. So.
Hat sich verändert bei dir mit der Soße, dass du hier jetzt anders kochst wie davor? Oder hast du davor auch schon?
Ja, wir haben schon immer recht soßenlastig gekocht auch. Und also verändert hat sich das eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall.
Werbung.
Ich habe für euch wieder etwas getestet und ich muss sagen, es hat mich von Anfang an begeistert. Was es war, von Delta bekam ich das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind zur Verfügung gestellt, das mich sofort durch die hohe Qualität des Fleisches überzeugt hat. Diese wird garantiert durch die traditionelle Viehhaltung der Landwirte, die besondere Tierrasse und die spezielle Fleischverarbeitung. Als das Fleisch von Delta bei mir eingetroffen ist, musste ich es natürlich gleich einmal anschneiden und die Marmorierung war wirklich toll, was sich später nach dem Anbraten auch in der Saftigkeit und dem Geschmack des Fleisches wiedergespiegelt hat. Und weil ich so begeistert war, gab es auch am nächsten Tag nochmal das herrliche Entrecote. Wenn ich als Kunde im Restaurant das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind bekommen würde, ich würde glücklich mit einem Lächeln nach Hause gehen. Und wenn auch du deine Kunden begeistern möchtest, dann geh mal auf www.delta-hamburg.de oder schreib doch gleich eine Mail an info@delta-hamburg.de und probier's mit diesem besonderen Stückchen Fleisch.
Werbung Ende.
Was ich ja spannend finde, habe ich jetzt bei dir gerade wieder rausgehört und ich habe es mir vorher gerade auch noch extra notiert. Vorher hast du das Wort, bevor man jetzt hier aufgenommen hat, Moleküle in den Mund genommen. Kochen ist ja schon, sag jetzt mal, sehr, ja, was sind das physikalisch?
Ja, ist auch super wichtig. Also ist auch tatsächlich eine große Thematik, die wir aufbauen und mit der wir auch arbeiten müssen. Weil unser Menü ist ein Gesamtkonzept. Es geht viel um Glücksmomente, wie schaffe ich die und so weiter. Da spielt das Ganze eine Rolle. Oder auch bei Zusammensetzung von Gerichten. Zum Beispiel wollte ich mal so einen kleinen Döner machen als Baiser und wollte aus der Paprika so einen kleinen Baiser herstellen. Paprika enthält einen Stoff, Capsaicin, hat das komplette Eiweiß zersetzt und ich habe diesen Baiser nicht aufgeschlagen gekriegt. Arbeite ich auch heute noch dran, ist noch keine Lösung für gefunden, das Ganze zu verbinden mit dem Geschmack, den ich da drin haben will. Aber dementsprechend ist das immer wieder ein Thema, das wir auch definitiv angehen.
Muss man ja schon fast studiert haben dafür.
Ich denke nicht, man muss nur ein bisschen interessiert sein einfach. Also es gibt mittlerweile genug Möglichkeiten, sich da relativ zügig reinzulesen. Und ich sag mal so, dieser O-Ton, den es früher gab, wenn du nichts geworden bist, dann gehst halt in die Gastro. Das funktioniert jetzt nicht mehr so. Man muss sich schon mit gewissen Zusammensetzungen auch einfach mal auseinandersetzen können.
Das heißt aber, es ist hilfreich, wenn man sich in diesen ganzen Prozessen, sag ich jetzt mal, auskennt, ja, erstens bei der Herstellung wahrscheinlich, aber dann, wie du jetzt vorher gesagt hast, mit der Kartoffel, dass das, sag ich jetzt mal, im Gehirn was blockiert, um dann den perfekten Teller, sag ich jetzt mal, servieren zu können.
Ja, absolut. Also absolut wichtig, dass man das mit berücksichtigt. Also ich glaube nicht, dass ein Menü dadurch sehr viel schlechter oder überhaupt im Anführungszeichen schlechter wird. Aber man kann das so eben auch vielleicht nochmal auf ein nächstes Level heben.
wie bist du es angegangen? Wie hast du es, sag jetzt mal dieses Ganze, oder hattest du damals in der Schule wahrscheinlich, sag jetzt mal Physik 1, oder?
Nee, also Naturwissenschaften lagen mir so, aber ist jetzt nicht so das Ding. Ich wollte ja auch nie Koch werden eigentlich. Das ist so das Nächste, da bin ich auch so reingerutscht. Aber man hinterfragt immer so, wenn man selber Gerichte isst, dann ist so mein Ansatz immer zu hinterfragen, warum ist das so? Also warum funktioniert das Gericht so? Und so gehen wir das eigentlich auch an. Das ist zum Beispiel auch bei uns so, dieses Hinterfragen ist der wichtigste Ablauf in der Entwicklung eines Gerichtes. Und wenn, also wir versuchen Menüs und Gerichte auch immer zusammen zu kreieren im Team. Und wenn einer kommt und sagt, das habe ich schon mal gemacht, dann wird die oder wir haben in dem Laden, wo ich vorher war, haben wir das so und so gemacht, dann wird die Idee aber sofort ab ACTA gelegt, weil wir schon irgendwie versuchen, was Neues zu kreieren auch. Also wir bedienen uns auch gerne an Klassikern. Das sind immer so ein bisschen die schwierigsten Gerichte, weil zum Beispiel haben wir im vorletzten Menü, glaube ich, einen Hühnerfrikassee gemacht und wollten das irgendwie neu und dekonstruiert, das ist ein ganz, ganz schlimmes Wort, finde ich, in der gehobenen Küche, wollten das irgendwie neu machen und sind dann aber am Ende auch dabei hängen geblieben. Wir wollen zwar einen neuen Geschmack schaffen, trotzdem aber dieses gewohnte Gefühl vermitteln und das hat eben nicht funktioniert mit einer gebratenen Hühnerbrust und so weiter. Also haben wir auch ein einfaches Hühnerfrikassee gekocht. Einfach dann aus den besten Zutaten. Wir haben 4 verschiedene Ansätze für die Soße gefahren, das wieder vermengt und dann eben so einen besonderen Geschmack zu schaffen, aber mit dem gewohnten Geschmacks- und Konsistenzbild.
Ist es wirklich so, wenn einer schon mal irgendwo, sag jetzt mal, was mitgenommen hat, was erlebt hat, dass es sofort rausstreicht?
Also wenn das um Zusammensetzung oder Gerichte geht, auf jeden Fall. Das heißt ja nicht, dass wir nicht auch Kochtechniken, Ideen und so weiter adaptieren können. Aber also wir machen jetzt gerade bei uns im Hauptgang Rinderfilet Wellington. Da müssen wir nichts neu erfinden. Das machen wir so. Da gucken wir einfach, dass wir Top-Produkte haben und arbeiten da dran und gucken, dass wir die Düchsel, die Pilzmarmelade ein klein wenig anders machen. Aber da braucht man nichts verändern. Aber wenn einer zu mir kommt, ich habe hier bei dem Koch, wo ich vorher war, da habe ich Artischocke mit Calamaretti und das haben wir so und so gemacht. Und ich sage, dann machen wir das nicht. So, das lass uns doch mal versuchen, denn auch gerne mit den Produkten und so, aber was Neues draus zu machen. Also nicht, wir haben das so gemacht, so nehmen wir das mit.
Also viele sagen ja, alles hat schon mal irgendwie dann doch gegeben. Aber irgendwie ja dann auch noch nicht.
Ja, dem würde ich so zustimmen. So. Und ich sage auch am Ende, vielleicht ist das auch nicht der richtige Ansatz. Man sagt ja auch immer, lieber schlecht kopiert als gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Aber wir versuchen das halt auf jeden Fall zu vermeiden.
Was ja auch so ein Thema ist, wenn wir bei diesem ganzen physikalischen, naturwissenschaftlichen bleiben, sind ja so Makaros. Die sind ja oftmals eher tödlich, sag jetzt mal, weil die kleinste Veränderung ja alles wieder schmeißt und so Makaros ja, sag jetzt mal, im Fine Dining Bereich ja schon sehr Einzug gehalten haben mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall. Ist auch, glaube ich, so eine Sache, wo wir, auf jeden Fall, wo ich bisher war, deutschlandweit schon so mit das beste System, ist immer, soll nicht überheblich klingen, aber wir haben da halt wirklich an der Zusammensetzung von unseren Bizets und so weiter echt extrem gearbeitet. Ich sag mal so, vor anderthalb Jahren waren wir da bei Weitem auch noch nicht auf dem Level, wo wir jetzt sind. Und jetzt haben wir da schon ein ziemlich outstanding Produkt, glaube ich, kreiert.
Auf was kommt es an bei so Makaros? Auf was sollte man jetzt achten, ohne dass du jetzt, sag jetzt mal, deine 1,5 Jahre Arbeit verraten musst?
Also es ist klar, also es geht ja bei uns meistens darum, auch diese geschmacklichen Bizets herzustellen aus irgendwelchen Produkten mit Eiweißpulver und so weiter. Also es geht muss man den Zuckergehalt beachten, man muss gucken, wie viel Salz, welches Produkt, also da sind wir wieder bei der Paprika, die Capsaicin enthält eben mit dem Eiweiß nicht so gut harmoniert, dann will man ja auch immer versuchen, den Grundgeschmack zu tragen. Man braucht eine gewisse Viskosität in der Grundflüssigkeit. Also es sind so viele Faktoren, die da eben reinspielen, die wir am Anfang einfach auch ignoriert haben. So. Also es geht los, wenn wir ein Rote-Bete-Bisee machen, dann die Rote-Bete entsaften und dann muss der Saft erstmal um 2/3 eingekocht werden, damit er von alleine schon eine andere Struktur hat. Und so haben wir uns dann eben rangetastet. Also es gibt jetzt auch keinen, deswegen habe ich da auch keinen Kopfschmerz mit, das zu sagen, so, oder hätte auch keinen Kopfschmerz mit zu sagen, wo ich sage, so machen wir das, weil das gibt es nicht. Also man muss sich für jedes Produkt separiert wieder daran arbeiten.
Wie beschäftigt dich das, wenn du daheim bist, wenn was nicht funktioniert?
Leider zu sehr. Also ich ich sag mal so, ich bin sehr froh über meine Partnerin, meine Freundin zu Hause, dass sie sehr rücksichtsvoll ist. Aber wir haben letztens, oder als wir jetzt das neue Menü gemacht haben, es geht ja über den Tellerrand hinaus, sag ich mal, mit der Weinbegleitung. Und wir haben jetzt 2 Chardonnays in der Weinbegleitung. Und ich saß zu Hause am Esstisch mit ihr und wir haben gesprochen. Und ich habe noch 2-mal unseren Restaurantleiter angerufen, was wir noch ändern können und so weiter, damit es vielleicht nicht 2 Chardonnays sind. Und da saß sie auch mir gegenüber, kannst auch wieder zurück auf die Arbeit fahren. So. aber man versucht das schon zu trennen. Ich versuche auch zu Hause nicht mehr ganz so viel zu kochen, aber es ist irgendwo so allgegenwärtig. Es ist so eine kleine Form von Küchenautismus einfach, die mitschwimmt.
Viele sagen ja, sie kochen daheim komplett anders. Versuchst du daheim oder ja, ein bisschen kochen wir es ja daheim schon noch. Versuchst du da trotzdem, sag jetzt mal, auf gewisse Qualität zu achten oder gehörst du eher so in diese Riege daheim einfach schnell und Hauptsache, sag jetzt mal, der Hunger ist gesättigt?
Also es ist schon so ein Zwischending, würde ich sagen. Also wir gucken schon, dass wir immer mit coolen Produkten auch zu Hause kochen. Ich habe jetzt nun das Problem zu Hause, dass meine Freundin Zöliakie hat. Dementsprechend ist bei uns alles komplett glutenfrei. Jetzt nicht das größte Problem, also es gibt dann halt eben keine Pasta zu Hause und so weiter. Ich habe nun aber auch nicht so eine Lust, sonderlich aufwendig zu kochen. Das, also ich stelle mich immer 2-mal die Woche hin, mache für sie für die Woche so ein Meal Prep, dass sie immer was zu essen hat und dann gibt's mal so ein bisschen Bratnudeln oder was auch immer. Aber eben schon mit dem Fokus, dass da jetzt nicht die abgepackte Hähnchenbrust aus dem Tiefkühlregal oder was auch ähnliches da auf dem Teller landet.
Jetzt hast du mir mittlerweile die dritte Vorlage gebaut, deswegen baue ich es jetzt mit ein. Die dritte kriege ich jetzt gar nicht mehr hin, ist schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, die erste war ja, du kommst ja aus Hamburg, bist ja hier in Thüringen und vorher haben wir gesagt, Gerichte neu zu entdecken, neu zu erfinden, nicht das zu machen, so wie es schon immer vielleicht mal war. Und da kommen wir an der Stelle tatsächlich zu unserer neuen Kategorie, du bist der zweite, zu unserer Challenge. Die war ja davor immer so, dass ich ein Produkt mitgenommen habe. Wir haben das ja, wie so immer es entsteht, ihr habt das ja gehört, also immer aus so einer Podcast-Folge, dann mal so ganz neue wirre Ideen. Und jetzt ist es so, dass ja mein vorheriger Gast die Challenge eigentlich stellt. Und es geht ja immer darum, so Klassiker-Gerichte neu zu interpretieren. Und wir hören mal rein, welche Challenge er für dich mitgegeben hat.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was ich wahrscheinlich mal ganz interessant finden wird, weil man ja nach Thüringen fährt und Franken ja im Endeffekt so ein bisschen das Bratwurst-Thema auch immer so ein bisschen einen Twist hat mit den Thüringer Kollegen. Ja, dann wäre es vielleicht mal so ein bisschen die Thematik, wie man mal so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, also die klassische Bratwurst-Semmel, die ja hier bei uns jeder kennt, ne, die gerne im Endeffekt gegessen wird, wie man das doch mal so ein bisschen in eine Berlin-Neukölln-Streetfood-Variante umbasteln würde.
Ja, hat mich richtig gefreut. wie gesagt, ich komme nicht aus Thüringen. Ich habe das ja bei Instagram gesehen, ich habe hier Herzrasen gekriegt, da sind wir wieder beim Thema, ich dachte, es geht vielleicht um Klöße wieder, so dass, was weil ich auch einfach nicht kann. Aber ich glaube, ich habe was ganz Vernünftiges daraus gemacht.
Genau. Wir können es ja schon sagen, weil das Video ist ja schon online. Wie bist du es angegangen? Oder beziehungsweise fangen wir mal so im Vorfeld an. Wir waren ja so dreist bei der Aufnahme vor 3 Wochen und haben dich hier einfach mal markiert mit Thema, hey, es kommt eine Challenge auf dich zu. Und du hast vorher gesagt, Köche hassen Überraschungen.
Ja, absolut. Unser Leben muss, also unser Alltag muss absolut durchstrukturiert sein. Ich flippe aus bei mir in der Küche, wenn ich ein Glas oder eine Dose aus dem Regal nehmen will und das steht einfach woanders so. Das ist so, wir haben da, ich glaube momentan für das gesamte Menü 12 Crumbles und Pulver, die da aufgereiht stehen und wenn nur die beiden Dosen, die übereinander stehen, ausgetauscht sind, das bin ich schon raus. Also dann funktioniert das nicht mehr. Also ganz konträr eigentlich zu dem, was so im Alltag passiert, weil man muss ja auch schon darauf vorbereitet sein, dass dann hier ein Gast kommt. Ich bin doch jetzt doch zufällig Vegetarier, wo man denn da steht, so, ja, versuchen wir das Beste draus zu machen. Aber auch da braucht man dann erstmal eine halbe Stunde sich zu sammeln, weil man hat ja auch einen gewissen Selbstanspruch einfach. Und deswegen sind Überraschungen immer, ich sag mal so, nicht mein bester Freund.
Ich habe vorher, wir waren ja schon in der Küche, ich habe ja gesehen, auch über den Herd, da ist ja alles beschriftet, hier, wie wo was hingehört.
Ja, absolut. Also hat mehrere Gründe. Teilen wir uns, wir sind ja zwei Küchenteams hier im Haus, also wir haben auch für den Kaisersaal, also für das Bankettgeschäft ein separiertes Küchenteam, teilen uns aber den Azubi-Pool. Also muss alles relativ gut organisiert sein, damit auch jemand, der mal hier dann nur 2 Wochen hier im Sterne-Restaurant dann Ausbildung macht, auch blind greifen kann, einfach weiß, wo steht was und so weiter. Und das sind am Ende die Sekunden, die dann auch entscheidend sind. Weil wenn der Fisch perfekt gegart vorne ist und ich muss dann noch auf die Soße warten oder ähnliches, dann ist es halt eben nicht mehr ganz unser Anspruch. So. Und das macht das einfach viel, viel einfacher.
Jetzt, wie gesagt, wir hatten dich ja markiert. Wie ging's dir denn? Konntest du schlafen die letzten Wochen?
Am Anfang, man vergisst es denn wieder. So. Aber am Anfang echt, ich war unterwegs, glaube ich, als ich das gesehen habe. Ich echt Bauchschmerzen gehabt, weil ich echt Angst vor diesen Klößen hatte.
Wir müssen später, fällt mir noch ein, tatsächlich, wenn wir, du darfst jetzt gleich auch eine Challenge weitergeben, das ist ja das Schöne, und dann machen wir noch ein Video, dann gibt's in Hamburg vielleicht jetzt auch die nächste Woche Bauchschmerzen.
Eine Woche warten. Ich glaube nicht, ich habe mir was überlegt, aber da geht das viel mehr, glaube ich, um Comfortfood und ich mag Mauro ja auch und
schau mal gleich, was du dir aus gedacht hast. Wie bist du es heute angegangen? Es gab ja dieses ganze Bratwurst-Thema.
Bratwurst-Semmel. Eigentlich relativ so den Grundgedanken vom Gericht ein bisschen aufrechtzuerhalten. Bratwurst, Senf, Sauerkraut. Das Ganze einfach ein bisschen Trüffel und Fett einfach auf ein anderes Level zu heben, so ein bisschen. Ich glaube, mit bisschen Rinderfett und Trüffel macht man nie irgendwas verkehrt.
Und es gab auch ganz viel Soße.
Ja, Soße, wir sind in Thüringen. So.
waren deine Bauchschmerzen berechtigt oder ging der Puls heute nochmal im Vorfeld höher oder war es dann doch so, okay, doch machbar auch für den Hamburger, sag jetzt mal, der mit Thüringer Bratwurst und fränkischer Bratwurst vielleicht jetzt gar nicht so viel anfangen kann?
Oh, es ging, also es gibt schlimmere Produkte als eine Bratwurst. So. Und ich glaube, ich kenne auch wenig Leute, die so nicht mal, wenigstens mal eine Bratwurst auch gerne essen. So, das sind so immer Produkte, wo ich sage, das geht immer. Und denn, als es denn kein Kloß war, sondern die Bratwurst, war ich auch beruhigt auf jeden Fall.
Ja, das Ergebnis könnt ihr euch auf jeden Fall schon anschauen auf Instagram. Ist ja schon online. Schaut es euch an und viel Spaß beim Nachmachen. Also ich konnte es ja probieren, war sehr, sehr lecker. Hat gut funktioniert. Welche Soßen gab es dazu?
Wir haben ganz klassische Trüffel-Velouté gemacht. Machen wir aus allen Abschnitten hier von unserem Perigot-Trüffel. Wir haben eine kleine Sauerkraut-Beurre Blanc und eine ganz klassische Kalbsjü. Also so ein bisschen Fett, Cremigkeit, Säure. Glaube ich, ganz gut ergänzend.
So, aber jetzt sind wir am Punkt angekommen. Du darfst, sag jetzt mal, deine Aufgabe zum Auro nach Hamburg schicken. Und wie gesagt, wir machen später jetzt noch ein Video, das haben wir vorhin vergessen. Und dann bereiten wir ihm vielleicht noch ein bisschen Bauchschmerzen für nächste Woche. Aber ich bin gespannt, also ich weiß es selber noch nicht, ich höre es jetzt gleich zum ersten Mal. Was wird seine Challenge?
Alles klar, also erstmal, hey lieber Mauro, liebe Grüße in die Hansestadt, in die Heimat. Und zwar würde ich mich mal freuen, weil das für mich so jedes Mal, wenn ich dann wieder zu Besuch bin, so absolutes Comfortfood ist, wenn du mal so ein leckeres Tellergericht aus dem Franzbrötchen machen würdest.
Irgendein Twist noch dabei oder einfach so basic?
Ich glaube, das ist schwer genug, weil man nur aus dem Produkt, also es gibt einem halt schon relativ viel und alles so und man kann nicht noch mit viel Süße nacharbeiten oder so, also man muss da schon Gegenspieler finden eher. Und da noch zu beschränken wäre, glaube ich,
Wie würdest du es angehen?
Ich habe keine Ahnung. So, weil ich das auch finde, dass so ein Franzbrötchen, wenn das gut gemacht ist und lecker ist, dann ist das auch, steht das eigentlich auch für sich. So, und da noch irgendwie was zugeben, so fände ich dann eher schwierig.
Schauen wir mal, was er drüber denkt und was er draus kreiert. Er hat ja ein bisschen Zeit ja auch. Lasst euch überraschen. Seht ihr dann im Vorfeld von der nächsten Folge. Was hast du gesagt, du wolltest eigentlich gar kein Koch werden. Was wolltest du denn werden?
Ich wollte immer Jura studieren, ich wollte Anwalt werden eigentlich. So in dieses Kochthema bin ich ein bisschen reingerutscht. Grundidee war Abitur, Anwalt und dann gibt's aber so Ende der Schulzeit so ein Praktikum, das man machen muss. Das ist dann, ich weiß gar nicht, warum das zusammengeführt wird, entweder Gastronomie oder Soziales. Ich hatte nichts so Und also ich hatte gar nichts. Also ich war so eine Woche vor Praktikumsstart und ich habe mich nicht gekümmert. Bin da so ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen. Und wie man denn so steht, da so als kleiner Butschi zu Hause zur Mama gegangen und gesagt so, du Mutti, ich bräuchte jetzt in einer Woche einen Praktikumsplatz. Und sonst schickt mich die Schule ins Klärwerk und ich soll da mein Praktikum machen. So. Und meine Mutter ist selber gelernte oder studierte Hotelbetriebswirtin und hat deswegen auch eben Kontakte einfach Gastronomie und gesagt, dann gehst du in die Küche. Und da war so der erste Berührungspunkt und das hat mir einfach mega viel Spaß gemacht so in dem Moment.
Wo warst du?
Das war so in Hamburg-Winterhude, in so einem kleinen Italiener. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist so das Nächste. Aber das war irgendwie ein Bekannter von meiner Mutter. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Und es war auch alles super, super wertig. Also so Italiener gibt's ja von bis. So die standen da, haben ihre Salsiccia selber gemacht und alles. So. Und das hat mich gecatcht so in dem Moment. Fand ich nice, wollte ich machen. So habe ich dann auch relativ schnell entschieden, so Abi abgeschrieben. So ich mache jetzt Ausbildung als Koch. Und ging dann auch relativ zügig.
Was durftest du alles machen im Praktikum? Also ich habe es ja mal, ich glaube in Folge 1 erzählt und vielleicht mal zwischendrin mal wieder. Ich hatte selber in der 8. Klasse mal Praktikum gemacht in der Küche. Ich habe ja dann, also jeder kennt eigentlich die Story, 14 Stunden am Stück abgespült, über mehrere Tage hinweg. Damit war der Kochberuf für mich adieu. Habe so mein kleines Trauma damit genommen. Wie war es bei dir?
Nee, also wie gesagt, schon ein paar Jahre her jetzt auch. Ganz alles weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich super viel mitgenommen wurde einfach. Also na klar, ich war von der Freundin der Sohn so, sollte mir auch schon ein bisschen Spaß machen. Und ich habe unter anderem mal das Personalessen da mitgemacht und dann, wie gesagt, eben bei dieser Salsiccia-Geschichte wurde ich eingespannt. Ich habe da schon mit Fisch gearbeitet. Also ich habe schon auch eher die schönen Seiten des Berufs im Praktikum kennengelernt. So und dementsprechend war das dann auch schnell entschieden. So. Was nicht heißt, dass es nur schöne Seiten gibt.
So, ich wollte gerade sagen, wo sind die nicht schönen Seiten? Also ich glaube, also dass man lange arbeitet und sage jetzt mal arbeitet, wenn dann alle andere frei haben, das ist glaube ich klar.
Ich glaube gar nicht mehr, dass man, also diese lange Arbeit, ich glaube, das ist eher hinfällig. Ist einfach nur verschoben zu einem anderen 9-to-5-Job. Also wir starten halt einfach ein bisschen später und haben dafür ein bisschen später Feierabend. Dann so arbeiten, wenn andere frei haben, gut. So mit Mitte 30 macht man sich nicht mehr so die Gedanken darüber, wo will ich Samstagabend noch hingehen. Dann sind wir, glaube ich, auch in einer Zeit angekommen, wo jedes Unternehmen das seinen Mitarbeitern ermöglichen muss, auch frei zu machen, wann die das möchten. Vielleicht nicht immer im Regelfall und wenn hier auch Samstagabend das Restaurant rappelvoll ist, dann geht es vielleicht nicht immer, aber es muss möglich sein. Ein Unternehmen kann nicht stehen und fallen mit nur einer Kraft. Dementsprechend ist es so, aber es ist halt eben ein harter Job. Also bevor wir hier anfangen, irgendwie mit Espresso-Löffel und Pinzette da kleine Dinge auf den Teller zu legen, haben wir hier große Töpfe geschleppt, Kisten hin und her gehievt. So, wenn wir eine Soße ansetzen, dann müssen 100 Kilo Gemüse geschnitten werden und alles. Also wir haben da keine Maschine für. Das sind halt eben so, ich will nicht Schattenseiten sagen, weil auch das macht irgendwo Spaß, aber es ist halt anstrengend und hart und man steht lange. So, das ist so, wenn man das nicht, das ist immer so das Erste, wenn wir hier neue Auszubildende haben oder so, wenn die dann mal beim Personalessen oben sitzen, ist immer so der erste Satz, oh, mir tun die Füße weh. Aber wenn man das so alles so ein bisschen, wenn man auch daran die Freude findet, dann einer der schönsten Berufe der Welt.
Aber man gewöhnt sich wahrscheinlich dran.
Man gewöhnt sich dran, ja. Und ich komme auch tatsächlich jeden Tag noch gerne zur Arbeit. Also es gibt jetzt keinen Tag, an den ich mich erinnern könnte in den letzten 5 Jahren, wo ich gesagt habe, ach, heute gar keinen Bock.
Gibt es so du hast ja auch Azubis in der Küche, so die Klassiker, wo du sagst, okay, da kriege ich einen Hals, sag jetzt mal den Fehler oder sag jetzt mal, das kann ich gar nicht sehen.
Ach, ich weiß nicht, also wir selektieren schon sehr auch aus, wer hier Ausbildung bei uns macht. So, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir versuchen unbedingt jeden, der Ausbildung machen will, zu unterstützen und da mitzunehmen und so weiter. Aber das sind bei uns ist schon sehr komplexes Arbeiten einfach. Und wir haben momentan eine junge Dame, die ist jetzt im ersten Lehrjahr bei uns. Bis auf dieses fachliche Know-how, das man braucht oder das man entwickelt, ist die Arbeitseinstellung ist super. Also die war jetzt letzte Woche krankgeschrieben und hat mich angerufen am Freitag und sagte, hey, mir geht's besser, darf ich Samstag zur Arbeit kommen? So, ich sagte, nee, bitte bleib zu Hause, genieß noch einen Tag. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen in meiner Ausbildung, wäre ich krank geschrieben, wäre noch Samstag frei. So, nehme ich mit. So, und also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, ich werde bei anderen Kleinigkeiten, aber das hat nichts unbedingt, wenn du durch die Küche schlurfst, die Füße nicht hochhebst, so, ich bin so ganz geräuschempfindlicher Mensch einfach und aber dafür musst du kein Auszubildender sein, um mir damit auf die Nerven zu gehen.
Das heißt, bei euch ist in der Küche dann relativ ruhig?
Ja, klar. Also wir machen schon ein bisschen hier Produktion und so weiter, schon Musik an auch. Also es soll auch jedem Spaß machen. Aber wenn denn in der Spüle irgendwie, es bleibt ja nicht aus. Es ist ja ein handwerklicher Beruf irgendwo. Und es wird ja auch gearbeitet, aber wenn dann mal ein Blech runterfällt, ich werde sofort, aber sind auch alle meiner Jungs und Mädels gewöhnt, jeder sofort Entschuldigung und dementsprechend ist es schon recht ruhig.
Jetzt habe ich vorhin gelesen zu dir, dass du ja relativ früh und jung schon sehr, sehr erfolgreich warst, oder?
Ja, sehr erfolgreich, sei mal so dahingestellt. Ja, ich bin in meine ersten Küchenchefstelle ein bisschen so reingerutscht. Das war eigentlich gar nicht mein Ziel. Also ich bin
irgendwie komplett in die Gastro reingerutscht.
Ich muss da auch ganz, ganz weit ausholen. Also ich bin nach meiner Ausbildung in mein erstes Sternerestaurant gegangen, weil für mich war klar, also ich möchte nicht als Koch irgendwo in der Belanglosigkeit enden. So, ich möchte schöne Dinge kreieren. So, und bin dann in die Sterneküche gegangen und das war vor 15, nicht ganz 15 Jahren, also ja doch knapp. Und damals war das so, 9 Uhr morgens Dienstbeginn, dann hattest du theoretisch eine Mittagspause über 2 Stunden und irgendwie so gegen 00:30, 01:30 nachts hast du einen Feierabend gemacht. Dazu war das alles eine sehr, sehr harte, klassische Riege. War unglaublicher Leistungsdruck da und das habe ich 2 Jahre gemacht und da habe ich gesagt, wenn das die Sterne-Gastronomie ist, dann möchte ich das aber auch nicht machen. So, und bin dann wieder raus aus der Küche, aus der Gastro komplett und habe Studium angefangen, auch als Hotelbetriebswirt an der Hotelfachschule da in Hamburg. Und wie das dann so ist, dann macht man so eben Aushilfsjobs und ich war da unter anderem relativ oft oder fast dann ausschließlich in einem kleinen Restaurant im Harburger Binnenhafen. So war so ein bisschen das aufstrebende Viertel von Hamburg, ist so eher sonst eher so ein schwieriges Pflaster in Hamburg gewesen. Und habe da unterstützt. Und der damalige Küchenchef war sehr, sehr schwer krank und ist immer mehr ausgefallen, bis er auch ganz ausgefallen ist. Und da hat mich der also auch ganz, ganz fein und ich sag mal, behutsam hat mich der damalige Inhaber gefragt, ob ich das nicht übernehmen will und machen will. Und ich habe gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Also würde ich gerne versuchen auf jeden Fall. Und gab ja auch ein oder zwei, also keine weltbewegenden Auszeichnungen, aber es gab ja ein oder zwei Auszeichnungen. Und das finde ich dann so, ich war 22, 23, glaube ich. Und das ist jetzt nichts, worauf ich nicht stolz bin. Aber es hat auch noch eine gewisse Lernkurve gefehlt und also deswegen habe ich auch nicht als Küchenchef weitergemacht dann, sondern bin dann zurück, Stellvertretung und mir noch ein bisschen die Welt angeguckt und das war auch die richtige Entscheidung, glaube ich.
Und ja, am Ende des Tages bist du hier gelandet. Auch hier reingerutscht?
Nee. Also nicht, das habe ich mir hier schon bewusst ausgesucht. Also ein bisschen verbrannte Erde, die hier in dem Restaurant ließ. Also es sind in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 5 Küchenchefs hier gewesen, das schon echt viel ist. Das war dann damals auch ausgeschrieben und dann bin ich hierher gekommen und habe mir das angeguckt. Damals noch ganz anderes Restaurant, also sehr barock, alte große Sessel oder Throne, würde ich fast sagen. Weiße Tischdecken bis zum Boden, immer doppelt aufgebügelt noch und roter Teppich im Restaurant. Und ich stand hier und habe mir das angeguckt und war so die Frage, was darf ich denn hier kochen? Und der Geschäftsführer, was du willst. Wir wollen ein Gourmet-Restaurant machen und auch der Stern soll schon auch wieder das Ziel sein. Und dann die Sympathien haben gepasst, ich habe Potenzial gesehen und wie gesagt, auch da wieder danke an meine Frau, dass sie den Schritt mitgegangen ist. Wir haben unsere 7 Sachen gepackt und sind hierher gekommen.
Aber beeinflusst das im Vorfeld, wenn man weiß, okay, es gab so viel Wechsel im Vorfeld, bevor man selber kommt, aber du hältst bis jetzt schon über 4 Jahre hier?
Ja, über 4 Jahre. Also beeinflusst einen gar nicht, überhaupt nicht, weil wir machen ja ein gänzlich anderes Produkt einfach. Spiegelt sich auch ein bisschen in unserem Gästeklientel wieder. Also wir haben kaum noch Gäste, die auch damals gekommen sind. Am Anfang immer wieder mal so. Und das hat sich einfach komplett gewandelt. Wir sind auch deutlich jünger geworden vom Publikum. Und also wir sind schon, es gibt immer noch die eine Köchin, mit der immer ein bisschen Vergleich gezogen wird, die eine Küchenchefin, weil die das hier ja auch eben geprägt hat. Sie hat hier das erste Mal einen Stern hergeholt und also Maria Groß, also ist ja, muss ich ja kein Geheimnis draus machen, ist ja keine Werbung oder so. Da wird immer noch mal hin und wieder mal ein Vergleich gezogen, aber eher so in dem Bezug so, ich war damals bei Maria das erste Mal hier, das ist ja was ganz anderes so. Das sind dann immer so die Dinge, die
man noch hört. Da hilft bestimmt auch die mediale Präsenz, die sie hatte.
Ja, ne, die spielt also, wahrscheinlich mit rein. Also ich weiß nicht, es ist halt eben auch ein totes Restaurant gewesen. Also als ich hier angefangen habe, war Corona gerade vorbei. Dann war der Küchenchef, der hier da war oder eingestellt war, der hat dann 2 Monate bevor wieder oder 1 Monat bevor wieder aufgemacht werden durfte, hat er gesagt, nee, ich gehe, der kam aus Österreich, glaube ich, nee, ich gehe zur Familie, ich mache das hier nicht. Und dann war das Restaurant nochmal, also wir waren 3 Jahre zu, bevor hier wieder der erste warme Teller rausgegangen ist. Und dementsprechend mussten wir uns auch vieles neu erarbeiten. Und hat seine Vorzüge, hat aber auch seine Nachteile. Also man musste sich natürlich dieses ganze Stammgästepublikum wieder neu erkämpfen und erarbeiten. Wir haben letztes Jahr Gäste gehabt, die wohnen gegenüber. Die wohnen wirklich Luftlinie 50 Meter und sind hier reingekommen. Wir wussten gar nicht, dass das Restaurant hier wieder geöffnet hat. So, andererseits war alles weg, jede Auszeichnung weg, jeder Michelin-Stern, alles. Und wir haben uns das alles selber wieder erarbeitet. Und das hat natürlich auch wieder eine ganz andere mediale Präsenz gebracht, als zu sagen, es läuft einfach weiter.
Weiße Tischdecken gibt es ja auch mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber mittlerweile auch nicht mehr zeitgemäß, oder?
Nee, überall. Also, ja, ich finde es auch immer noch schön und hübsch. Aber ich finde es auch nicht zeitgemäß. Ja, erstens ist es ein riesiger, enormer Kostenfaktor. So eine Reinigung von so einer Tischdecke kostet richtig, richtig Kohle. Und zweitens wollen wir auch dem Gast nicht das Gefühl geben, hier irgendwie eingeengt oder bedrückt zu sein. Deswegen haben wir uns da bewusst entschieden, das wegzulassen. Aber auch schwierig so beim Umbau, also weil es strahlt eine gewisse Wertigkeit aus. Und diese Wertigkeit eben beizubehalten, dass dann eben so diese Kunst gewesen, die wir da eingehen mussten. Also wirklich dann gucken, dass wirklich jeder Tisch vom Tischler gemacht wurde, dass das hier der perfekte Stuhl, perfekte Teppich ist, damit diese Wertigkeit eben nicht verloren geht.
Und wenn man von draußen vom Gebäude steht, eigentlich könnte man es ja auch ein bisschen erwarten. Also es wird schon reinpassen, aber so wie es jetzt im Moment ist, ist ja auch super. Also mein Eindruck.
Ja, also es hat auch gepasst alles und ich glaube auch ein großer Faktor war auch einfach das Hemmschwellenbrechen. So das eben die Leute eben mit einem guten Gefühl hier rein. Also die Grundidee von diesem gesamten Umbau war eigentlich, wie baue ich ein Restaurant, ohne dass es aussieht, wie ein Restaurant auszusehen? Also wie bringe ich mein Wohnzimmer hier in diese Räumlichkeiten? Und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert.
Wohnzimmer ist schon immer so ein Thema
in der Kraft. Ist wirklich ein Wohnzimmer, aber es ist halt auch die Zeit, die du einfach in so einem Restaurant verbringst. Also du sitzt hier am Ende, wenn du wirklich alles isst, 3,5, 4 Stunden und dann darfst du dich schon wohlfühlen, glaube ich.
weil wir gerade dabei sind, machen wir einen zweiten Schwenk zurück zum Dominik. Weil wir haben ja nicht nur die Challenge, sondern wir haben ja die Cheffrage auch noch. Und da hat er mir auch noch eine mitgegeben für dich. Du darfst natürlich dann auch eine wieder nach Hamburg schicken. Die nehmen wir aber beim Nachgang diesmal auf. Hör mal rein, was er mir für dich mitgegeben hat.
Alles klar, ich freue mich.
So, lieber Christopher, du bist ja sozusagen der Nächste in der Reihe. Ich hatte auch eine relativ spannende Frage von einem Kollegen vor mir und jetzt kommt sozusagen meine Frage an dich. Und zwar würde ich gerne mal von dir wissen, was du der Meinung bist, was die größte Herausforderung der Gastronomie in den nächsten 5 Jahren wird. Ist vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage, aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß.
Hast du das dreckige Lachen am Ende gehört?
Ja, es ist auch eine also philosophisch, also eine schwierige Frage auf jeden Fall, weil es ja doch, die Gastronomie ist ja eine sehr trendgeprägte Branche einfach und ich glaube, die größte Herausforderung, also es gibt, glaube ich, viele Herausforderungen. Ist die Gourmet-Gastronomie am Laufen zu halten, weil irgendwann verlieren wir also den Bezug einfach, gerade was so unsere Branche angeht. Also wir versuchen uns zum Beispiel in einem vernünftigen Preissegment zu bewegen. Das wird immer schwieriger, weil Gott behüte, Personal wird immer teurer, was ja auch gut ist. Also die Zeiten sind, wo du in der Gastronomie angefangen hast und ich glaube, ich habe immer im ersten Job 1400 Euro brutto verdient. Also da sind die steuerlichen Abzüge dann nicht mehr so groß so. Aber das ist vorbei. Also kannst mittlerweile gut von der Gastronomie leben, auch ohne Trinkgeld. Das wird ein Problem sein. Also wenn ich mich mittlerweile umsehe und in irgendwelchen Einsternen, ich meine so gerade München und so weiter, klar, die Mieten und so weiter sind auch hoch, aber da irgendwie 250 Euro für ein Menü, schon happig. Und Nachwuchs, also es ist ein allgegenwärtiges Thema. Es ist genau das, was du auch eingangs gesagt hast. Es ist dieses Stigma, das mitfließt in der Gastronomie. Lange Tage arbeiten, wenn andere frei haben. Und das ist ja ein Thema, das uns ja auch schon viele, viele Jahre beschäftigt oder das wir viele, viele Jahre versuchen zu lösen. Und das wird, glaube ich, ein noch größeres Problem.
Kriegt man die jungen Leute, also als Gäste, kriegt man die mehr ins Restaurant oder siehst du da vielleicht auch ein Problem? Dass die, verloren gehen?
Die jungen Gäste, ja, glaube ich, werden immer mehr. Okay. Also das ist gefühlt, ist das Interesse an gutem Essen in der jüngeren Generation, da zähle ich mich jetzt mal so zu, also alles, was so mit 30 bis 40 ist, so das ist unser Hauptklientel. Die haben da richtig Bock drauf. Die sind nicht eingefahren und so, aber früher war das aber alles anders. Und das ist das, worauf wir auch momentan einfach bauen und worauf, was sich aber auch von alleine entwickelt, gefühlt.
Muss man schauen, dass man die, in den 20ern, von Anfang bis Ende, dass man die irgendwie ranführt, oder meinst du, die kommen dann auch automatisch?
Also ich glaube auch durch mediale Präsenz und Instagram, Social Media allgemein, führt man sie von alleine rein. Wir haben uns da auch schon Gedanken zu gemacht. Macht man mal so ein U30-Menü und versucht da für einen schmalen Taler, in Anführungszeichen, so die jungen Leute ranzuziehen. So, weiß ich nicht. Ob das einen großen Mehrwert hat, wie viele davon kommen denn wieder, wenn es dieses Angebot nicht mehr gibt, weil Geld verdienen tun wir daran dann ja nicht mehr, das wäre ja reiner Werbeeffekt, und B, schafft es ja auch, also auch wenn das viele bestimmt nicht so sehen, aber es schafft ja eine gewisse Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen, die halt über 30 sind. Warum sollen die dann mehr für dasselbe bezahlen? Und deswegen haben wir uns da klar gegen entschieden, das zu machen. Aber freuen uns trotzdem über jeden jungen Gast hier im Restaurant. Also dann sage ich mal so richtig jungen Gast. Aber wir haben ein Pärchen, die kommen hier immer Valentinstag oder kurz davor, die sind, glaube ich, knapp über 18. So. Und das ist so, dann drückt man nochmal ein Auge zu und macht vielleicht nochmal was extra so, weil man sich da auch sehr drüber freut, dass da die Wertschätzung schon so früh da ist. Aber ansonsten irgendwas extra dafür zu machen, ist, glaube ich, gar nicht notwendig, weil ich glaube, mehr Respekt vor dem, was wir machen, haben sogar die jüngere Generation.
Habt ihr die komplette Love Story von dem dann mitgekriegt?
Ja, also so würde ich es nicht sagen, aber wir freuen uns dann tatsächlich jedes Mal, wenn die wieder da sind.
Was so junge Gäste, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich auf jeden Fall ansprechen würde, also mit Blick auf die, ja, vielleicht noch aktuelle Karte in ein paar Stunden dann nicht mehr. Ist Beispiel, also kann ich mir jetzt vorstellen, wenn hier auf der Karte steht Döner-Teller Versace. Glaube ich, fühlt sich Junge, glaube ich, angesprochen. Aber ich hätte auch überhaupt keine Vorstellung.
Ja, das ist auch so ein bisschen, aber wenn ich da jetzt nur Miral-Wachtel, Paprika, Salz-Zitrone geschrieben hätte, ich glaube, das steht auf der Karte, dann hätte es auch keine Vorstellung davon.
Wahrscheinlich nicht.
So, und dementsprechend, also wir sammeln ja auch viel Inspiration aus Film, Musik oder Kunst, und das binden wir halt auch einfach mit ein. Und hier in dem Restaurant bin ich mit meinen noch nicht mal ganz 35 auch der Älteste. Also dementsprechend hat auch jeder einen ganz guten Bezug zu einem jungen Thema hier im Team einfach.
Was muss ich mir unter dem Gericht vorstellen?
So ein kleines Zweierlei von der Wachtel. Wir haben einmal so einen kleinen Salat aus der konfierten Keule gemacht. Ein bisschen mit Ayran, marokkanischer Minze, Sumak. Genau. Und dann haben wir die Brust so quasi als Hauptteller. Die haben wir über Bindschuttankohle gegrillt. Dann gibt's eine Paprikacreme dazu. Wir haben ein kleines Relish gemacht. Wir haben so eine türkische Bohnensuppe dazu. Eine Wachtel-Jü, die wir mit Toast aromatisiert haben, also mit dem wilden Oregano. Und dann einen kleinen Salz-Zitronenschaum. Dann haben wir versucht, irgendwie noch das Fladenbrot einzubauen. Da gibt's so einen Sesam-Chip noch mit dazu, aber der wirklich 100%ig wie so ein Fladenbrot geschmeckt hat. Also relativ eins unserer simpleren Gerichte, sage ich mal, aber super lecker und man hat einfach einen super Bezug dazu. Und das rührt auch ein bisschen daher, weil das auch immer eine Küche ist, die mich ich immer selber sehr viel mitgenommen hat. Also ich habe ja mein junges Erwachsenenleben im türkischen Viertel in Hamburg gelebt und das sind einfach so die Speisen, die man dann selber so gegessen hat. Man ist nachts von der Arbeit gekommen, ist so türkisches Restaurant hatte noch offen. Und dann hat man eben da gegessen. Und also auch eben nicht nur den Kebab oder sowas, sondern wirklich türkische Gerichte. Und das hat mir immer viel Freude gemacht und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut transportiert.
Ich vergesse die zweite Frage nicht, die erste. Was war, gab's so diesen Klassiker, den du immer nach der Arbeit gegessen hast?
Nee, ich glaube nicht. Also mittlerweile komme ich nach Hause und ich habe immer guten Käse zu Hause und dann gibt's so ein dann gucken wir, dass wir ein vernünftiges Brot da haben. Dann gibt es ein bisschen Käsebrot. So, das ist mein Klassiker jetzt nach der Arbeit. Aber sonst nicht. Also ich habe immer so, das ist so leider mein großes Dirty Pleasure, ist so, dass ich immer von allem was probieren. Meine Freundin rastet aus, wenn wir zum Beispiel so Snacks, Süßigkeiten und so weiter kaufen. Ich kaufe viel zu viel. Und ich mache auch alles auf am ersten Tag, weil nur eine Sache zu essen langweilt mich dann in dem Moment. Und deswegen auch immer also wir versuchen auch immer dann an oder haben damals versucht, anders essen zu gehen so oder andere Gerichte zu probieren, dann wenigstens genau und so das.
Das heißt, du bist der Spezialist im Wiederverschließen daheim, wenn nee, alles offen ist.
Ja, nee, leider auch nicht. Also, aber meine Freundin ist die Spezialistin, in das dann schon aufgebraucht
wird. Jetzt hast du vorher erzählt, ihr braucht teilweise über ein Jahr, um ein Gericht zu entwickeln. Wie lange habt ihr beim Dönerteller gebraucht?
Schwer zu sagen, weil wir den ähnlich schon mal umgesetzt hatten, da aber wieder Verbesserungspotenzial gesehen haben, das Gericht dann wieder verändert. Also ich glaube, bis das jetzt so auf dem Teller lag, das aber auch auf jeden Fall ein halbes Jahr. Also geht los mit der Paprikacreme. Also es gibt nichts, was ich mehr hasse, als irgendwelche Pürees und so weiter mit irgendwelchen Pulvern abzubinden. Ich habe immer irgendwelche schleimigen Konsistenzen und so weiter. Und Paprika ist nun leider ein sehr wässriges Gemüse und ich habe gesagt, ich will aber diese Creme haben, dieses Püree und ich möchte gerne, dass das spritzbar ist. Und bis wir dann auf die Idee gekommen sind, das mit dem Fett von der Cashew zu binden, das hat schon einen gewissen Step gedauert, also allein für eine Komponente und so denn Schritt für Schritt weiterentwickelt.
Okay, warum eignet sich die Cashew am besten dafür?
Weil die einen relativ hohen Fettgehalt hat und einen relativ geringen Eigengeschmack. So, ich möchte ja trotzdem, dass es am Ende nach Paprika schmeckt. Einfach, die, wie gesagt, im Mixer heiß aufmixen, geröstete Nüsse dazu, ganz leicht angeröstet, damit die eben auch nicht ausfetten. Und dann so lange mixen, bis das Fett und die Struktur dann noch sich aufgelöst hat. Und man hat ein perfekt spritzbares, cremiges Paprikapüree, unter anderem auch noch vegan. So, ne? Das wäre so noch der nächste Aspekt. Also ich brauche keine Sahne, um Cremigkeit zu erzeugen und gutes Ding.
Wärst du in dem veganen Thema drin?
Jein. Also ich sag mal so, wir sind alles kreative Köche und natürlich beschneidet uns das auf eine gewisse Art und Weise und Soßen sind ein Thema, was eben auch Zubereitungszeiten angeht. Also bei uns, unsere Jü habe ich letzten Mittwoch angesetzt und die ist jetzt erst dabei zu reduzieren. Also wir machen irgendwie wirklich 4 Soßenansätze, also wirklich jedes Mal Knochen rösten, dann Gemüse anrösten, dann die Soße ansetzen, über Nacht kochen lassen, das alles abpassieren, nochmal Knochen anrösten, Gemüse anrösten und so weiter. Und dann das Ganze am Ende nochmal mit Ochsenschwanz, einfach um auf eine gewisse Fülle zu kommen und nicht mit Knochen. Und diese Arbeit, die da ist, also das ist nicht schnell ersetzbar, wenn jetzt mal ein Veganer kommt. Also man muss da schon ein bisschen kreativ werden. Aber wir beschränken uns da in dem Sinne, dass wir sagen, wir machen wirklich nur 5 Gänge, keine 8. Und es gibt ein paar Abstriche. Aber jeder von uns sollte schon ein bisschen was mit Gemüse machen können.
Jetzt ist mir die Frage, mir ist tatsächlich das letzte Mal beim Schneiden der Folge wieder in den Kopf geschossen. Ich hatte ja mal eine Cheffrage tatsächlich, die damals lautete, wir haben nicht so richtig eine Antwort bis jetzt drauf gefunden, vielleicht hast du eine. die Frage war damals, wie man, Butter, gut supplementieren kann.
Wie meinen? Also verstehe ich noch nicht so ganz.
Ins Vegane.
Ins Vegane, gar nicht. Nicht ersetzbar.
Keine Chance, oder?
Nein, keine Chance. Nicht ersetzbar. Es gibt Produkte, die sind nicht ersetzbar. Es gibt ja so Öle, die mit Butter Aroma versetzt sind. Finde ich, schmeckt ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Aber das ist einfach ein einzigartiger Geschmack. Also ich versuche ja auch nicht, wenn ich vegan oder vegetarisch koche, dass mein Gemüse oder so dann schmeckt wie ein Braten. Da finde ich genauso furchtbar, wenn ich da irgendwo auf Instagram oder heute machen wir unsere vegane Gänse-Seitan-Keule. So, will ich doch gar nicht. So, ich habe ja Top-Produkte hier. Wir haben hier in Erfurt eine Stadtgärtnerei, die baut für mich selber Gemüse an, wenn ich das haben möchte. So, dann möchte ich doch auch, dass mein veganer Gang, mein Gemüsegang nach dem Gemüse schmeckt. Warum würde ich denn irgendwas nachbauen?
Finde ich mir generell so schlimm, zu sagen, okay, wenn ich was vegan habe, ich nenne es nach der Fleischvariante.
Ja, ganz schlimm, ganz, ganz furchtbar. Also irgendwo ganz hinten in mir ist auch der Grundgedanke da, ja, vielleicht macht der Mensch das aus Überzeugung und vermisst den Geschmack. So, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber Geschmack geht, also es gibt so viele tolle Gemüsesorten, die so toll schmecken und ich kann vielleicht nicht den einen Geschmack ersetzen oder nachbauen, aber ich kann ja neue tolle Geschmäcker entdecken.
Und einen neuen Namen sich ausdenken.
Ja, ich brauche ja nicht mal einen Namen. Also wenn es eine Karotte gibt, die geil, also wenn es eine Karotte gibt, die geil schmeckt, dann ist das eine Karotte. So brauche ich ja nicht anders nennen. So ist
ja, in dem Fall dann schon. Apropos Karotte, ich war das letzte Mal bei uns zu Hause beim Obst- und Gemüsehändler und der hat mir eine Karotte geschenkt mit dem Satz dazu, es ist die weltbeste Karotte. Und ich bin jetzt nicht so der größte Karottenfan, aber die war wirklich genial. Also da gibt es schon ja auch Unterschiede, sag jetzt mal, in Sachen Geschmack und Qualität. Das ist ja Wahnsinn, wie groß da die Bandbreite auch ist.
Absolut, absolut. Und das ist ja, also das beste Beispiel ist für mich die Tomate. Jetzt schlagen ganz viele Köche die Hände über dem Kopf zusammen, weil Regionalität ist ein ganz, ganz großes Thema. Unsere Tomate kommt aus Japan. So. Das ist die Amela-Tomate, die ist so einzigartig im Geschmack, ist nicht ersetzbar durch eine, also auch nicht von einer italienischen oder spanischen Tomate. Da, das ist, und das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt im letzten Jahr einfach extrem auseinandergesetzt haben. Was kriegen wir für Top-Produkte ran? Wir machen die Augen auf hier in der Gegend, gehen aber auch weiter, also dieses Food Scouting wurde super ausgebaut bei uns und gehen aber auch weiter in die ganze Welt und ich bin jetzt gerade aus dem Urlaub wieder da. Wir waren in Thailand 2 Wochen und es hat einfach alles super geschmeckt. Natürlich ist so dieses, also selbst das einfache Street Food, ich glaube, meine Freundin hat jeden Tag eine Portion Mango Sticky Rice gegessen, so. Und da beschäftigt man sich damit, warum ist das da auch die einfachen Gerichte so lecker? Klar, schwimmt dieses Urlaubsfeeling mit, so, du hast gute Laune durch die Bank weg und dann schmeckt das Essen auch ein bisschen besser. Aber es gibt einfach Top-Produkte und dann kann auch, also wenn ich mit einem Top-Produkt mache, arbeite, kann ich auch als Koch nicht mehr so viel verkehrt machen.
Wie wichtig, sag jetzt mal, ist das ganze Food Scouting-Thema und hat man selber vielleicht immer diesen Anspruch, vielleicht dieses Produkt, dieses Lebensmittel vielleicht mal nach Deutschland zu holen oder in die Restaurants hier zu holen im Fan-Dining-Bereich, dass man vielleicht nirgends anders kriegt?
Ich glaube, Food Scouting, mega wichtig, aber es geht bei uns wirklich mehr um die Produktqualität. Also es darf nicht um Einzigartigkeit gehen. So. Also wenn das ein Top-Produkt ist, das einfach wirklich einzigartig schmeckt und ich möchte damit ein Gericht machen, ja, machen, super cool. Wenn die Aufwände im Verhältnis stehen, muss auch nicht sagen, dass jetzt unser Wareneinsatz explodiert und auf einmal müssen wir das Menü 10 Euro teurer machen, nur weil wir uns haben wir schon gemacht, deswegen ein schlechtes Beispiel, aber irgendwelche Muscheln aus Portugal, also Entenmuscheln aus Portugal schicken lassen. Aber nur um dieses einzigartige Produkt auf die Karte zu schreiben, macht das keinen Sinn. So, das ist, dafür kommt kein Gast mehr oder weniger, glaube ich. Und das macht auch, nur weil ich dieses eine Produkt habe, macht es vielleicht auch das Gericht nicht unbedingt besser. Aber wenn ich überlege, das ersetzt ein Produkt in so hohem Maße besser, dann macht das Sinn. Aber nicht nur aufgrund der Besonderheit.
Okay. Schauen wir nochmal einen Blick auf deine Karte. Wer denkt sich eigentlich die ganzen Namen, sag jetzt mal, auf eure Karte aus? Also ich lese jetzt nur mal vor, ohne dass wir jetzt mal reingehen. Ihr habt jetzt One Night in Bangkok, Stille Wasser sind tief, den Döner-Teller hatten wir schon, Home is where the heart is, es lebe die Klassik, Drachenzemm leicht gemacht. Nur mal, um die meisten Beispiele jetzt zu nennen, da fehlt nicht mehr viel. wie kommt ihr drauf und warum die Übertitel?
Das ist, ja, vieles entwickelt sich so ein bisschen spontan. Wie gesagt, ich finde, dieser Entertainment-Faktor darf eben bei so einem Abend nicht verloren gehen und damit geht das halt schon los, so bei uns. Und manchmal hat das was mit der Produktentwicklung zu tun. Also dieses Home is where the heart is zum Beispiel, ist eine Hamburger Aalsuppe. Also das war so die Grundidee war, es gibt den Titel und dazu möchte ich ein Gericht machen und da ist mir nichts Besseres eingefallen als das, was es eben zu Hause gab. So entstehen manche Sachen. Und ich meine, Döner Teller Versace zum Beispiel, manchmal macht man sich dann später darum Gedanken, so wir haben jetzt ein türkisches Gericht, so Döner Teller Versace, klar, so Donatella, Versace, fanden wir einfach lustig. So.
bleiben wir mal zum Schluss bei der Hamburger Aalsuppe. Was macht für dich eine richtig gute Hamburger Aalsuppe aus, die man vielleicht auch daheim kochen kann?
Dass man kein Aal reinmacht. Also es kommt aus dem Plattdeutschen, all in, also ist alles drin, ist eine Restesuppe. Es muss eine richtig geile Rinderbrühe sein. Also da kochst du ein bisschen noch Schinkenknochen rein, Trockenobst und ein bisschen sauer eingelegtes Gemüse. So. Das ist für mich einfach perfekte Aalsuppe. Es ist ja ein arme Leute essen. So. Und wir sind in Hamburg, das ist ja eine Stadt voll mit Fischern. Und es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, in Hamburg Fisch selber zu essen, weil wir wollten den ja, oder die Hamburger wollten den ja verkaufen. Allerdings durch Tourismus, so, wo Aal draufsteht, muss ja auch Aal drin sein. Und es passt auch aromatisch ganz gut, aber das Original bitte ohne.
Wie viele verstehen es falsch?
Alle. Alle verstehen es falsch.
Macht das was mit dir?
Nee, überhaupt nicht. Es ist ja, Plattdeutsch ist ja auch kein Dialekt, sondern eine eigene Sprache. Dementsprechend ist das schon vollkommen in Ordnung. Und es wird ja auch in Hamburg mittlerweile mit Aal gekocht. So. Also vollkommen in Ordnung.
jetzt bist du ja hier und hast ja, sag jetzt mal, den Stern ja wieder erkocht. Jetzt zum Schluss, so der Ausblick in die Zukunft, wo soll es noch hingehen? Hast du noch eigene Ziele? So diese, eine der klassischen Podcast-Fragen, ich stelle sie eigentlich total ungern, aber heute stelle ich sie mal wieder.
Ja, heute mal machen so, ne? nein, also fühlen wir uns hier gerade sehr glücklich. Klar, wir wollen jeden Tag irgendwie noch ein bisschen besser sein als den Tag davor. So, das ist ja auch so eine Floskel irgendwie, ne? Aber es ist tatsächlich so. Also wenn wir jetzt heute mit dem Menü starten, dann ist die Entwicklung nicht beendet, so, sondern wir kochen das auch regelmäßig für uns selber, probieren es nochmal und überdenken auch nochmal, ob wir noch was verbessern oder verändern. Da kommt mal eine Komponente noch dazu, es kommt mal noch ein Gewürz mit dazu. Manchmal werden auch Sachen weggenommen, so, weil auch eine Krankheit von uns Köchen, immer mehr und mehr und mehr und mehr. So, die Kunst liegt auch manchmal im Reduzieren, mussten wir aber auch erst lernen. So, ich glaube, das ist so der O-Ton, erstmal hier alle Gäste glücklich rauszuschicken.
Das meinte ich mit, manche Ideen kommen einfach im Laufe des Podcasts, deswegen kam mir jetzt gerade die nächste. schickt mal eure, uns hören ja auch ganz viele aus der Gastronomie immer zu, schickt mal eure typischen Gastrofloskeln zu. Welche gibt es denn dann? Also, welche es alles gibt. Wir hatten jetzt schon eine. Was gibt's noch? Ihr seid gefragt, schickt uns einfach gerne durch. Mit Blick auf die Uhr. Wir sind schon am Ende angelangt, aber am Ende ist es so, wie es immer ist, das letzte Wort gehört immer dir. Gibt es noch was, über was du sagen willst, über das wir heute noch nicht gesprochen haben?
Eigentlich nicht. Für alle, die nur noch nicht hier in Erfurt waren, ihr müsst nicht unbedingt uns besuchen, aber guckt euch die wunderschöne Stadt an. Also mir hat es auch gefallen bisher.
Und mir ging es ja tatsächlich auch immer so. Es stand so lange auf der Sightseeing-Liste, aber es war immer schwierig, ein Hotel zu suchen. Das ist hier so eine kleine Baustelle.
Ja, das ist eine kleine Baustelle, aber wenn du vielleicht heute noch durch Erfurt gehst, kauf Schokolade. Wir haben einen unglaublich guten Schokoladier hier auf der Krämerbrücke. Glaube ich, mit das beste Produkt, das man hier in Erfurt kaufen kann.
Also schaut vorbei in Erfurt. Wenn ihr dann schon hier seid, dann lohnt sich natürlich auch der Abstecher.
Unbedingt.
Also sonst wäre es ja ein verschwendetes Wochenende. Und damit will ich dann die Folge auch zumachen. Ich sage vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.
Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das sind ja so quasi meine 3 Sterne. Ihr dürft natürlich auch jederzeit eure Wünsche, Fragen, Anregungen, Kritik durchschreiben. Freue mich, wenn ich es lesen kann. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Es geht in deine alte Heimat.
Ja, Viel Spaß.
Hast du so eine Inside-Story, mit dem man ihn konfrontieren könnte? Ihr kennt euch ja.
Wenig. Also ich könnte was sagen so, aber möchte ich auch gerne unter vier Augen nochmal.
Freut euch in zwei Wochen drauf auf die neue Folge. Diesmal dann aus Hamburg. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis dann. Ciao, Servus und macht's gut.